Gestern dann doch noch wohlbehalten und gut hier angekommen. Unser Bus steht übrigens hier neben dem letzten Anhänger der SPD. Gut geparkt. Ja, da kommen alte Erinnerungen hoch. Ich war ja Anfang der 90er auch einmal für ein Jahr hier beschäftigt. Mein Chef war Bruder Rempel. Ich weiß nicht, ob er da ist. Bruder Tschunke war damals auch noch hier, hat sozusagen beruflich seine letzte Runde gedreht. Ja, ich bringe euch die ganz herzlichen Glückwünsche, Grüße, besser gesagt, der Gemeinde Marienhöhe. Ähnlich groß wie eure Gemeinde, vielleicht sogar noch einen Tick größer, natürlich auch bedingt durch die Schüler. Und wir haben, wie ihr seht, ein kleines Programm mitgebracht. Wir wollen versuchen, euch die Marienhöhe ein bisschen näher zu bringen, auf unterschiedliche Art und Weise, wie gesagt, auch noch heute Nachmittag um 14 Uhr. Herzliche Einladung. Besonders an die Jugendlichen und all diejenigen, die vielleicht überlegen, selbst die Marienhöhe zu besuchen. Jetzt möchte ich aber die Kinder nach vorne bitten. Ich habe eine kleine Kindergeschichte mitgebracht. Bitte kommt nach vorne, traut euch. Hier vorne ist genügend Platz. Ja, nur Mut. Luisa, kommst du? Gut, da kommen noch einige. Wunderbar. Kinder haben eben ihr eigenes Zeitmaß. Ihr habt ja schon eure Bücher mitgebracht, da muss ich ja gar nichts mehr erzählen. Wahrscheinlich für den Fall des Falles, ne? Falls es zu langweilig wird. Ist immer gut, ne? Wenn man einen Plan B hat. Okay, dann können wir starten. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen über diesen Trabi. Hallo? Über diesen Trabi. Oder nicht? Ja, lassen wir es lieber. Soll jemand anderes die Geschichte irgendwann erzählen, ja? Also nicht über diesen Trabi. Schauen wir mal. Oder ich erzähle euch die Geschichte über diese kleine Eule. Hast du gesehen? Kleine Eule, sind ja interessante Tiere. Aber ich muss euch enttäuschen, ich habe die Geschichte vergessen. Die soll dann jemand anderes erzählen, an einem anderen Sabbat. Ist das okay? Jetzt habe ich hier glücklicherweise noch was anderes, und zwar, was ist das?
Eine Glühbirne?
Ja, es wurde hier ganz leise geflüstert, es ist eine Glühbirne, und das ist natürlich falsch, denn das ist ein Salzstreuer. Ich wollte euch eigentlich eine Geschichte über den Salzstreuer erzählen, aber auch die habe ich vergessen. Erzählt die jemand ein anderes Mal. So, jetzt muss ich mal sehen. Habe ich noch irgendwas? Ach ja, ich könnte ja auch eine Geschichte über diese Spinne erzählen. Aber vielleicht ist diese Geschichte zu gruselig, ne, heute für den Sabbat. Also lassen wir das lieber. Sollte doch jemand anderes erzählen. Wir müssen ja nicht so viel rumspinnen, ne? Aber ich habe jetzt noch jemanden mitgebracht. Diesen kleinen Frosch. Und diese Geschichte fällt mir ein. Die kann ich erzählen. Dieser kleine Frosch hat an einem Froschrennen teilgenommen. Da waren 1000 Frösche und die haben gemeinsam an einem Wettkampf mitgemacht. Und es ging über mehrere Straßen. Zuerst musste sie über einen Feldweg hüpfen und dann über eine Landstraße und dann schließlich über eine Bundesstraße. Und zum Schluss auch noch, ganz gefährlich, mussten sie eine Autobahn überqueren. Und was meint ihr, von den 1000 Fröschen, wie viele haben es geschafft? Wie viele sind ans Ziel gekommen? Weißt du es? Also, es ist nur ein einziger Frosch überhaupt am Ziel angekommen. Das lag nicht daran, dass da so viele Autos unterwegs waren. Nein, es hatte einen anderen Grund. Und zwar, am Wegrand, da saßen ganz viele Kröten. Und diese Kröten, die haben den Fröschen abgeraten, weiter zu hüpfen. Die haben sie entmutigt, ne, und haben gesagt, das packt ihr nie, ihr kommt sowieso nicht ans Ziel, das wird nichts, das schafft ihr nicht. Und die meisten Frösche haben aufgegeben. Nur dieser Kleine hier auf dem Floß, der ist weitergehüpft und der hat das Ziel als einzigster erreicht. Warum? Das war nicht der Schnellste, das war nicht der Stärkste, das war nicht der klügste Frosch. Warum hat er sein Ziel erreicht? Warum gerade der? Habt ihr eine Idee, warum gerade dieser eine Frosch angekommen ist? Wegen dem Floß? Vielleicht? Ja, es hatte einen bestimmten Grund. Er hatte ein Handicap, er war taub. Er konnte die entmutigenden Reden, ja, der Kröten nicht hören. Er konnte nicht entmutigt werden und deshalb ist er weitergesprungen und hat sein Ziel erreicht. Und ich möchte euch auch Mut machen. Hört nicht auf die Leute, die sagen, ach Gott, das ist doch Unsinn, den gibt's doch nicht, der kann dir nicht helfen. Hört nicht auf die Leute. Lasst euch nicht entmutigen. Springt weiter, geht euren Weg. Okay? Einfach weiterspringen. Dann kommst du an. Ja? Mhm. Ja, das war die kleine Geschichte. Jetzt dürft ihr wieder, ja, auch mal anfassen. Jetzt dürft ihr dann gerne wieder auf eure Plätze gehen. Ja. Gibst du mir? Dann. Ja. Okay. So, dann gebe ich den Frosch derjenigen, der ja gehört. Die schönsten Wellen und auch die wohl mit die höchsten Wellen soll es auf Hawaii geben. Ein echtes Eldorado für Surfer. Man kann auf ihnen surfen, man kann aber auch durch sie hindurch surfen, unter ihnen weg. In Deutschland gibt es ja auch Surfreviere. Es gibt ein ganz besonderes, und zwar nicht in Hamburg, sondern das befindet sich in München, im Englischen Garten. Durch den Englischen Garten fließt der Eisbach. Und der Eisbach fließt zum Teil unterirdisch und dann schießt er an einer Stelle heraus. Und an dieser Stelle, ja, da tummeln sich dann viele Surfer. So ganz ungefährlich ist das nicht, denn der Bach schießt mit großer Kraft heraus. Aber Surfer von überall her kommen und genießen dieses Schauspiel, surfen dort auf den Wellen des Eisbachs. Ja, und dann gibt es noch ganz andere Wellen, sogenannte Monsterwellen. Wir haben von ihnen gehört von dem Seebeben vor Sumatra. Dort türmte sich das Wasser zu einer großen Wand auf und diese Wand rückte unaufhörlich vor und richtete dann ein Werk der Zerstörung an. Sie war durch nichts aufzuhalten. Mir geht es heute Morgen in der Predigt um das Thema Wellen. Nicht um Wasserwellen, aber um Trendwellen, die wir so mit mehr oder weniger Geschick umgehen, auf ihnen surfen oder uns von ihnen vielleicht sogar überrollen lassen. Ich möchte gerne drei dieser Trends vorstellen und versuchen vom Evangelium her, sie zu verstehen und wenn nötig auch ihnen zu widerstehen. Als Lehrerinnen und Lehrer des Schulzentrums Marienhöhe ist es uns wichtig, dass wir uns mit Trends unserer Zeit beschäftigen, dass wir auch unsere Schüler damit konfrontieren. Ellen White schreibt ja im Buch Erziehung, wir sollen unsere Schüler nicht zu Nachplapperern erziehen, sondern wir sollen ihnen das selbstständige Denken beibringen. Ja, das wollen wir gerne tun. Und ein kleiner Beitrag dazu ist eben, sich mit modernen Trends auseinanderzusetzen. Es geht hier nicht um kurzfristige Moden, sondern um längerfristige Trends. Deshalb lohnt es sich auch, einige Gedanken darauf zu verschwenden. Der erste Trend, den ich nennen möchte, ist die Individualisierung. Traditionen, Regeln, Ordnungen sind nicht mehr einfach so per se verbindlich. Ich merke das eigentlich jeden Tag in der Schule. Regeln werden nicht einfach so unhinterfragt akzeptiert. Da werden natürlich die Grenzen ausgetestet, da wird hinterfragt, da wird auch mal gesagt, nein, diese Regel schmeckt mir nicht und deshalb befolge ich sie auch nicht. Lehrer haben nicht unbedingt mehr einen Amtsbonus, Autorität gibt es nur noch Kraft der Persönlichkeit. Ja, und wenn Traditionen wegfallen, wenn sich diese Welt so schnell ändert, das Wissen so schnell veraltet, ja, was dann? Was soll man dann tun eigentlich als Schule, als Lehrer? Dann müsste man sich vielleicht eher auf Kompetenzen konzentrieren. Nicht so sehr viel Wissen vermitteln, sondern eher Kompetenzen und Methoden, die man dann wiederum anwenden kann, wenn es um verändertes Wissen geht. Ja, die Individualisierung, das ist die Herausforderung, sich sein Leben selbst zu entwerfen. Im Extremfall erfindet man dann sich selbst so vielleicht so alle 5, 6 Jahre neu. Es gibt ja auch prominente Beispiele. Ich denke da so an Jürgen Klinsmann. Der Vater war Bäcker und eigentlich war ja seine Laufbahn vorgezeichnet. Jürgen würde dann der Nachfolger seines Vaters werden. Aber so war es nicht. Jürgen wurde Profifußballer, schließlich sogar Coach der deutschen Nationalmannschaft. Er lebt in Kalifornien und mittlerweile versucht er, mit seiner Mannschaft Bayern München, Hoffenheim und Hertha zu schlagen, was gar nicht so einfach ist. Also der Weg von Jugendlichen, von jungen Menschen ist nicht mehr so vorgezeichnet. Das ist nicht mehr so wie in dem Werbespot, wo es heißt, fahren wie auf Schienen. Nein, heute geht es eher Offroad. Da sind viele andere Wege, die man so gar nicht so schnell im Blick hat, die dann Jugendliche einschlagen. Über 2000 Ausbildungsberufe gibt es und viele, viele verschiedene Studiengänge. Wir haben jetzt jedes Jahr in Darmstadt auch die Hobbit, das ist eine Ausbildungsmesse. Dort präsentieren sich Firmen, dort geht es um Studiengänge. Und das ist so eine richtige Wissenschaft für sich geworden, das richtige Studienfach, den richtigen Beruf auszuwählen. Individualisierung heißt auswählen, weil eben es keine so starken vorgegebenen Ordnungen mehr gibt, weil es nicht mehr heißt, fahren wie auf Schienen. Ja, und so überlegen die Jugendlichen, was mache ich denn nach dem Abitur? Fange ich gleich an zu studieren? Mache ich eine Berufsausbildung? Gehe ich erstmal ins Ausland? Viele fahren nach Australien oder ins Kiwiland. Ja, erst Kiwiland und dann Karriere. Das ist gar nicht so einfach. Ja, und die Hauptsache, man bekommt dann noch rechtzeitig einen Fuß in die Tür der Arbeitswelt. Pläne werden geschmiedet. Der letzte Abi-Jahrgang hat uns eine lange Mail geschickt. Da steht drauf, was die einzelnen Schüler alles werden wollen. Und da sind mindestens über ein Dutzend Schüler, die sagen, wir wollen erstmal ins Ausland gehen. Dann gibt es 3 zukünftige Piloten darunter. Manche, die Psychologie studieren wollen, andere Biochemie, Informatik. Es ist alles Mögliche dabei. Und dann traf ich in der Woche, als der Aushang hing, traf ich einen ehemaligen Abiturienten, der jetzt in Berlin studiert. Und der sagte mir dann, so ganz im Vertrauen, also diese Liste stimmt schon lange nicht mehr. Die machen heute schon alle wieder was ganz anderes. So schnell ändert sich das im Zeitalter der Individualisierung. Ich fühlte mich an eine Passage aus Bert Brechts Drei-Groschen-Oper erinnert. Da heißt es ja, ja mach nur einen Plan, sei ein großes Licht, mach noch einen zweiten. Gehen tun sie beide nicht. Individualisierung, sein Leben selbst in die Hand nehmen, es entwerfen, sich selbst erfinden. Das heißt natürlich auch viele Entscheidungen treffen. Und wenn es um Entscheidungen geht, dann geht es auch um Werte. Dann muss man sich schon überlegen, was zählt für mich persönlich? Was sind denn meine Kernwerte? Ist es der Spaß, der eigene Nutzen, die Sicherheit, der Status, ein bisschen Religion, Gott als Airbag? Jemand, der hinter dem kosmischen Vorhang vorhanden ist, aber den ich vielleicht gar nicht so genau kennenlernen will. Achtsamkeit, ja, das Prinzip, sein Glück nicht auf dem Unglück anderer aufzubauen und ein gutes Maß an Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit. Sind das so die Kernwerte? Jeder muss es selbst entscheiden im Zeitalter der Individualisierung. Jeder bastelt sich sein eigenes Wertesystem zusammen. Und nochmal die Frage, welche Kernwerte sind mir wichtig? Was prägt meine Entscheidungen? Vor der AOL-Arena hier in Hamburg, früher bekannt als das Volksparkstadion, steht ein überdimensionaler Fuß. Ich weiß nicht genau, wie hoch er ist, aber er ist schon sehr, sehr groß, aus Bronze. Manche von euch wissen vielleicht, zu wem dieser Fuß gehört. Das ist eine Nachbildung eines noch lebendigen Fußes. Ja, ich sehe da eine Hand. Uwe Seeler, genau. Dieser Spieler hat sich wirklich beide Beine ausgerissen für seine Mannschaft. Hat gespielt, hat sein Letztes gegeben, vollen Einsatz und ist bei allem Erfolg immer noch bescheiden geblieben. Er hat sich vor keiner Verantwortung gedrückt, nicht einmal vor der Verantwortung, Präsident des HSV zu werden. Und das ist ja sicherlich kein leichter Job. Der Fuß von Uwe Seeler, ich denke, in Wahrheit geht es ja um Werte, um Kernwerte. Dieser Mann hat welche. Er hat innere Werte, Verlässlichkeit, Einsatz, Dienstbereitschaft, Bescheidenheit. Er hat auf das große Geld, den großen Glanz verzichtet. Der Fuß von Seeler vor dem Stadion, das ist für mich bis heute eigentlich eine Herausforderung zu fragen. Burkhard, was sind denn deine Kernwerte? Wofür stehst du eigentlich ein? Was ist dir wirklich heilig? Was ist mein innerer Kompass? Was sind meine Kernwerte? Wessen Fußspuren folge ich eigentlich? In der verwirrenden Vielfalt von Angeboten, wir haben es ja vorhin gehört, denke ich, es ist wichtig, nicht das eine zu vergessen. Das eine, ich würde sagen, den einen. Den einen, der uns einlädt, komm, folge mir nach. Entdecke die Werte, die ich dir anzubieten habe. Und vor allem, lebe diese Werte. Komm, folge mir nach. Das hat er den verschiedensten Menschen zugerufen. Ob es ein Matthäus, Levi war am Zoll oder den Fischern, Petrus, Jakobus, Johannes, Andreas. Komm, folge mir nach. Triff deine Entscheidung auf der Grundlage der Werte, die ich dir gebe. Das ist die große Einladung, die Jesus selbst ausspricht. Und er sagt, das klingt sehr, sehr unmodern. Es klingt nicht so sehr nach Postmoderne. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wahrlich, das klingt wenig postmodern. Es klingt so wenig unverbindlich. Es klingt eher sehr verbindlich, sehr klar. Und es geht hier nicht um eine kurze Partystrecke, um eine Zigarettenlänge. Es geht um eine richtige Wegstrecke. Es geht um ein ganzes Leben, das wir mit ihm verbringen können. Es geht um einen Weg, und es wird ein guter sein. Ein Weg und es wird ein guter sein. Ja, was sind meine Kernwerte? Ich schlage vor, dass wir uns in einer stillen Stunde mal überlegen, was sind denn so die 5 wichtigsten Werte in meinem Leben? Stehe ich für sie ein? Löse ich sie ein? Oder trage ich sie nur auf einem Transparent vor mir her? Ihr seht ja ein Transparent. Und es wurde ja zu Recht gefragt, wird das auch wirklich gelebt? Oder wird das nur proklamiert? Und jetzt stehen wir natürlich in der Pflicht, in der Bringschuld als Lehrer, diese Werte auch vorzuleben. Ja, wir stehen eigentlich immer, ja, wir sind unter einem Dauertesting. Aber wir haben es ja so gewollt. Und wir haben den einen, der uns vorausgeht, der diese Werte auch wirklich gelebt hat. Ja, wir Lehrer waren, es war im letzten Schuljahr, dazu herausgefordert, uns intensiv Gedanken zu machen über unsere Kernwerte an unserer Schule. Ein Privatsender, ein Fernsehsender kam nämlich auf uns zu und machte uns ein Angebot und das hörte sich recht attraktiv an. Er schlug vor, mit einer unserer Schulklassen einen Film zu drehen, eigentlich eine ganze Serie, und es sollte um das Schenken gehen. Es sollte um 3 Projekte gehen und für jedes dieser Projekte hätte man Geld geben können. Es waren sinnvolle Projekte. Und die Schüler dieser Klasse sollten nun entscheiden, welchen dieser 3 Projekte sie 5.000 Euro geben. Wohlgemerkt, nur ein Projekt sollte 5.000 Euro bekommen und die anderen würden dann leer ausgehen. Wir Lehrer haben dann hin und her überlegt, sollen wir das Angebot annehmen? Es geht ja auch um Werte, es geht ja auch um einen Entscheidungsprozess, den die Schüler durchlaufen. Und wir haben uns aber dann ganz anders entschieden. Wir haben gesagt, nein, wir machen da nicht mit. Denn die ganze Serie hätte ja ein Vielfaches der 5.000 Euro gekostet. Und es wäre doch mehr oder weniger doch um Voyeurismus, hätte es sich gedreht. Wir haben dann gesagt, das passt eigentlich nicht zu unseren Werten. die wir vertreten wollen. Wahrhaftigkeit, Dienst, Vertrauen in Gott, Kooperation, das passt nicht so ganz zu uns. Und wir haben das dann abgelehnt. Andere Schulen haben das Angebot angenommen und die Serie wurde auch ausgestrahlt. Es waren drei Projekte. Zum einen ein Gnadenhof für Tiere. Dann ging es um ein Mädchen, ein Adoptivkind, das seine wahre Mutter kennengelernt hat, aber die lebte in Brasilien und sie hatte nicht das Geld, um dorthin zu fliegen. Und dann ging es um eine Familie, viele Kinder, wenig Geld, die noch nie in ihrem Leben so einen richtig schönen Urlaub gemacht hatte. Sinnvolle Projekte, aber die Art und Weise, wie sie hier in einer Fernsehserie benutzt werden, die hat uns nicht gefallen. Ein weiteres Merkmal, ein weiterer Trend, etwas, worunter, denke ich, sehr viele Menschen leiden, vielleicht sogar 80% derjenigen, die hier im Raum sitzen. Es geht um die Beschleunigung. Es geht um darum, dass wir in einer Tempokultur leben, dass das Postkutschen und das Flaschenpostzeitalter unwiederbringlich vorbei sind. Die Welt ist rasant geworden. Der Laptop im Urlaub kann zu einem Fluch werden. Und darf ich hier als Deutschlehrer mal eine öffentliche Träne weinen? In der Literatur ist das Motiv des großen Abschieds passé. Die großen Abschiede gibt es nicht mehr. Denn du kannst dich tränenreich von jemandem verabschieden, der auswandert oder in ein weit entferntes Land reist. Nach wenigen Minuten kann er dich am Handy wieder erreichen. Oder du kannst Kontakt im Internet zu ihm halten. Ja, so ist das eben. In einer Tempokultur, da fällt dann manches weg. Das Symbol dieser Tempokultur ist das Laufband. Wir haben auch ein Laufband bei uns auf der Marienhöhe, das dann so den ganzen Tag über vor sich hinläuft. Immer wieder neue Nachrichten. Klausur sowieso fällt aus. Nein, Klausur so und so wird geschrieben. Bitte die und die Schüler zum Sekretariat. Und so läuft und läuft und läuft das Laufband vor sich hin. Aber ich kann euch beruhigen, am Sabbat steht es still. In anderen alten Kulturen, da war man nicht ganz so gehetzt. In den Aufzeichnungen des griechischen Geschichtsschreibers Herodot findet sich auffälligerweise das Zeitmaß der Stunde nicht. Noch unsere Vorväter haben ihre Zeit nicht so sehr nach der Uhr, sondern nach Ereignissen orientiert und strukturiert. Ich weiß das noch, mein Großvater, der eine Landwirtschaft in der Lüneburger Heide hatte, den Hof gibt es heute noch, der hat noch in 4 Stunden einen Morgen Acker umgepflügt. Da gab es noch den Morgen, ein Zeitmaß, das heute eigentlich so gut wie verschwunden ist. 3 Jahre lang weg sein aus einer Stadt, das kann bedeuten, dass man, wenn man die Stadt wieder besucht, dass man eine völlig veränderte Stadt vorfindet. Mir ist das so ein bisschen jetzt mit Hannover gegangen, eine Stadt, in der ich lange gelebt habe. Da steigt man aus dem Hauptbahnhof aus, man sucht die alte vertraute Hauptpost, die ist weg. Das große Gebäude abgerissen, steht heute ein Glaspalast mit vielen schicken Geschäften. Schönes Gebäude, schöne Geschäfte, aber irgendwie doch nicht mehr so vertraut. Was ist aus dem Schuhgeschäft geworden, ein Handyladen? Was ist aus dem Lederwarengeschäft geworden, ein Reisebüro? Und so geht das weiter und weiter. Also dieser Wechsel, die Straßennamen bleiben noch, aber der Inhalt der Gebäude ändert sich. Dieser Wechsel scheint sich zu beschleunigen. Ein weiteres Symbol dieser Kultur ist das Auto. Eigentlich ein Paradox. Das Auto ist ein echtes Paradox. Einerseits wollen wir schnell sein, schnell von A nach B kommen. Andererseits wollen wir mit dem Auto auch wegfahren, dem allem im Grunde entfliehen. Wir wollen eigentlich zurück zur Natur, zur Einfachheit, zur Unkompliziertheit. Nicht umsonst gibt es Autos, die heute indianische Namen tragen. Also die Sehnsucht nach archaischen, nach einfachen, ursprünglichen Werten verkörpern. Und doch ist es ein so hochentwickeltes technisches Produkt. Eigentlich ein Paradox. Multitasking, auch so ein Begriff, der in unserer Tempokultur Einzug gehalten hat. Multitasking, ich würde es mir nicht so übersetzen, es ist eigentlich eine besondere Kunst der Selbstausbeutung. Man macht vieles gleichzeitig und macht sich damit kaputt. Beutet sich im Grunde selbst aus, wird zum Sklaven der Zeit. Ja, die Zeit fliegt, aber die gute Nachricht ist, du bist der Pilot. Oder wollen wir es anders sagen als Christen? Er ist der Pilot. Er sitzt am Steuer. Und ich finde, das ist sehr ermutigend. Endlich können wir durchatmen. Wir sind nicht die Getriebenen. Wir sind nicht dem Zeitdruck der verrinnenden Zeit ausgeliefert, sondern wir wissen, er ist der Pilot. Und damit werden wir eigentlich ermutigt, uns mit einem anderen Zeitmaß zu beschäftigen. Ein Zeitmaß, das Jesus gelebt hat. Jesus hatte ein sabbatliches Zeitmaß. Entweder war er den Leuten zu schnell, als er sich bei Zachäus einlud, oder als er einen 18 Jahre lang Erkrankten plötzlich geheilt hat. Da war das den Leuten zu schnell. Oder er war ihnen zu langsam. Denken wir an die Hochzeit zu Kana. Der Wein muss schneller her. Ja, seine Mutter hat versucht, ein bisschen Druck zu machen. Oder denken wir an Lazarus, an seinen Freund, der schwer erkrankt war. Jesus lässt sich Zeit. Und dann seine Rede vom Sabbat. Ja, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Sabbat in Zukunft eine enorme Bedeutung erhalten wird. Er wird einen Bedeutungszuwachs erhalten. Es käme jetzt darauf an, ob wir den Mut haben und die Fantasie, eine Sabbatkultur zu entwickeln. Dass wir aus dem Sabbat nicht nur einen als Tag hochhalten, sondern dass dieser Tag auch in die Woche hineinstrahlt. Dieses siebte Paradies pro Woche, dieser Vorgeschmack auf den Himmel. Ja, der Sabbat als Maßnahme zur Verteidigung der Menschenwürde, als Mittel zur Rückeroberung der Zeit, eines guten Zeitmaßes, der guten Zeit. Noch einmal, der Sabbat, denke ich, wird eine enorme Bedeutung gewinnen, je schneller sich das Hamsterrad dreht. Und dann sind ja nicht nur diejenigen, die im Hamsterrad laufen, sondern auch die, die aus dem Hamsterrad hinausfallen und die plötzlich zu viel Zeit haben. Mehr Zeit, als ihnen lieb ist. Ja, der Sabbat, er erzählt von unserem Ursprung, von unseren Lebensgrundlagen, die wir ja nicht selbst geschaffen haben, die wir uns nicht selbst zu verdanken haben. Er erzählt uns etwas über unsere Identität, wer wir denn sind, woher wir kommen und vor allem, wohin wir gehen. Ein Vorgeschmack auf eine neue Welt. Ich möchte hier an dieser Stelle versuchen, ein Stück Vorgeschmack zu geben. Ich möchte zwei Sabbatgedichte vortragen und ich möchte euch einladen, den Sabbat so ein Stück zu schmecken. Wir befinden uns ja mitten im Sabbat. Sabbattraum. Die bösen Worte werden plötzlich unbuchstabierbar. Die Sorgen lösen sich auf wie weicher Morgennebel. Die Vögel singen ihre Duette sehr gut. Der Presslufthammer ruht. Die Häuserwände lassen sich gerne mit dem Schatten der großen Bäume bewerfen. Die Katze des Nachbarn liegt auf der Mauer und nicht auf der Lauer. Das Graffiti auf dem Stromkasten wird endlich gelesen. Eine Liebeserklärung, hingesprüht von irgendeinem Tobias an eine Julia, ob sie sich finden? Zeit hätten sie. Ein zweites Sabbatgedicht trägt den kurzen Titel Sabbatlich. Zeit, die lasse ich heute fließen. Zeit, ich will sie sabbatlich genießen. Mich freuen, wenn drei Schmetterlinge ihre zarten Flügel in Richtung Sonne klappen und vier Hundefüße übers Herbstlaub tappen. Sabbatlich genießen, die Wolken ziehen und sich türmen lassen und uns beim Hochsehen an den Händen fassen. Sabbatlich genießen, gnädig sein, auch mit Dingen, die keinen Nutzen bringen. An einem morschen Zaun nicht rütteln, einen dürren Ast nicht schütteln. Sorgen an einen Luftballon binden und den dann niemals wiederfinden. Vieles Schöne tun und manches andere lassen. Es ist Sabbat und irgendwie kaum zu fassen. Beschleunigung, Tempokultur, was können wir dagegen setzen? Den Schabbat, die Ruhe Gottes, das Feiern mit ihm, das andere, das gute Zeitmaß, das dürfen wir entdecken. Wir brauchen keine Trendsurfer zu sein in Sachen Zeit, sondern wir dürfen Trendsetzer sein. Ja, die Zeit fliegt, aber er ist der Pilot. Ein dritter Trend, den ich ausgewählt habe, es ist ein Gefühl, das nicht nur Christen beschleicht. Es geht um das apokalyptische Lebensgefühl, das sich ja mehr und mehr ausbreitet. Man könnte sagen, ja, es ist eine Art Monsterwelle, von der keiner so richtig weiß, wie hoch sie noch werden kann. Eine Meldung erschreckte mich vor einigen Tagen. Im Zeitraum 2000 bis 2007 ist der CO2-Ausstoß weltweit rasanter angestiegen als von den Wissenschaftlern prognostiziert. Und ich musste da wieder an diesen Endzeitfilm denken. Ich habe den Titel vergessen. Da ging es um zwei Gruppen von Menschen, die leben im zerstörten New York. Was machen sie? Sie bekriegen sich natürlich. Sie kämpfen um eine Frau und um den letzten Sack voll Gemüsesamen. Vielleicht habt ihr andere Assoziationen. Es gibt ja unterschiedliche Arten, wie diese Welt untergehen kann. Mindestens 5 verschiedene Arten und Weisen, schleichend langsam durch den Klimawandel. Ein Kometeneinschlag, wer weiß, durch soziale, politische Unruhen, einen Atomkrieg. Und es gäbe da noch so manche andere Möglichkeiten, zum Beispiel eine Epidemie. Die Tuberkulose ist ja wieder im Vormarsch und es ist sehr schwer, Medikamente zu finden, die auch wirklich greifen, die anschlagen. Oder wie ist es mit der Terrorgefahr? Vielleicht wird die Terrorgefahr auch noch überschätzt. Manche sagen, der Anlageberater ist gefährlicher als der Al-Qaida-Terrorist. Ja, wie geht man mit diesem schleichenden Endzeit, diesem apokalyptischen Lebensgefühl um? Auch da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann versuchen, alles zu verdrängen. Man kann aber auch versuchen, gerade über Filme diese Gefahr, indem man sie darstellt, zu bannen. Da sind wir eigentlich schon wieder bei der Religion. Ich sehe das Problem darin, dass dieses apokalyptische Lebensgefühl unsere Lebensenergie untergräbt, dass es uns vielleicht sogar im schlimmsten Fall zu Zynikern macht, dass es uns die Sorgenfalten auf die Stirn treibt, weil wir ja auch an unsere zukünftigen Generationen denken müssen. Es macht keinen Spaß, über den Weltuntergang nachzudenken, wenn man eine kleine Tochter hat. Auch wir, die wir den Advent herbeisehen, beschleicht ein Mischgefühl. Wir fragen uns, ja, sollen wir die Zukunft begrüßen oder sollen wir sie befürchten? Geht's uns wie der Maus in der kleinen Fabel von Franz Kafka? Da ist die Maus, sie läuft durch weite Räume und die Katze hinter ihr und die Maus hat immer noch die Hoffnung, ihr zu entkommen. Und dann werden die Räume schmaler und schmaler und enger und schließlich verengt es sich. Die Maus sitzt in der Falle, die Katze sitzt vor ihr, grinst und sagt ihr, ja, liebe Maus, du musst nur die Laufrichtung ändern. Gibt es eine Antwort? Ich finde persönlich die Antwort im Leben des einen. Ich finde sie im Leben Jesu. Warum sollte Jesus so viele Stürme stillen? Warum soll er so viele Mägen füllen, so viele Hoffnungen wecken, wenn am Ende doch die Katze kommt und alle krallt? Das würde keinen Sinn machen. Ich finde die Hoffnung im Leben des einen. Nicht nur in seinen Worten, nicht nur in seinen Zusagen, die er uns gibt, sondern im Leben des einen. Was hätte es für einen Sinn gehabt, dass er so viele Stürme stillte und so viele Mägen füllte? Ja, zugegeben, es ist eine sehr radikale Hoffnung, es ist eine starke Hoffnung, aber auch eine Hoffnung, die beflügelt und die nicht nur unser Lebensgefühl, sondern auch unseren Lebensstil beeinflusst. Und ich möchte hier auch ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ich komme auf die Marienhöhe zurück. Dort haben wir ein Projekt, es läuft mittlerweile schon einige Jahre. Einer unserer Heimpädagogen, der Karl Strassner, fährt immer jedes Jahr mit einer kleinen Gruppe nach Kambodscha und sie arbeiten dort in einem Projekt mit. Es handelt sich um ein Waisenhaus und eine kleine Schule. Und die Marienhöhe-Schüler bauen mit, machen mit bei diesem Projekt der Hoffnung. Ja, nicht nur Trendsurfer sein, sondern wirklich Trendsetter, Trendsetzer. Und wenn auch nur im Kleinen, Zeichen der Hoffnung setzen. Also hat Gott diese CO2-haltige, diese unfriedliche, diese aus den Fugen geratene Welt mit so viel Zwist, in der man so ungnädig miteinander umgeht, geliebt. Ja, er hat sie geliebt, auf dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir haben jetzt gemeinsam über drei Trends nachgedacht, drei Trendwellen. Es gibt Trends, die kommen und gehen, das sind dann eher die Moden. Es gibt aber auch Trends, die sind relativ hartnäckig und dauerhaft. Und wir sind herausgefordert, uns mit ihnen auseinanderzusetzen. Aus dem Glauben heraus, vom Evangelium her. Und das nicht nur in einer stillen Minute, sondern das ist eine dauerhafte Herausforderung. Lasst uns dabei nicht nur Trendsurfer sein, die dann vielleicht irgendwo resignieren, sondern lasst uns Trendsetzer sein, vom Evangelium her. Denn das ist die Kraft, die uns hilft, es mit diesen Trends aufzunehmen. Haben wir den Mut dazu, wagen wir es. Denn er ist die Hoffnung. Amen.